Deutschlandfunk Interview.
Dieser Krieg wirft natürlich viele Fragen auf. Auf der einen Seite aktuelle Fragen zu Strategien, zu politischen Hintergründen, aber er wirft auch sehr grundsätzliche Fragen auf. Was heißt das denn für die Nachkriegsordnung, die wir in Europa mindestens da haben? Über all das wollen wir reden. Und dazu begrüße ich den Historiker, der sich besonders mit Osteuropa auskennt und für die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik unter anderem tätig ist, Wilfried Jilge, jetzt bei uns am Telefon. Schönen guten Abend, Herr Jilge. Was will Putin militärisch? Worauf zielt er? Im Moment haben wir gerade von dem Kollegen auch noch mal gehört, er zielt auf das politische Zentrum und auf ja möglicherweise die politische Führung in Kiew. Wie beurteilen Sie das?
Wir müssen das ein bisschen sortieren. Also Putin hat vorgehabt, die Ukraine von den Flanken anzugreifen, nicht den von der Ukraine gut und befestigten Donbass. Das ist ja auch immer noch nicht richtig geschehen. Da gibt es kaum Durchbrüche, bis auf Mariupol natürlich. Und er hat dann gedacht, wenn er sozusagen butterweich durch die Ukraine durchgehen kann, die Kiewer Regierung werde dann schon fliehen. Kiew würde fallen und kapitulieren. Er könne eine Marionettenregierung einsetzen und so im Grunde genommen die eigenständige Ukraine oder eine wirklich eigenständige Ukraine mindestens von der Landkarte streichen. Das alles ist jetzt viel schwieriger geworden. Wir haben seit gestern hohe Verluste, also relativ hohe und unerwartete Verluste auf der russischen Seite. Und wir haben heute auch schlechte und gute Nachrichten. Schlechte Nachrichten, und das ist auch wichtig für die weitere politische Situation, Putin lässt weiter Kiew beschießen. Wir haben schwere Schläge auf die zivile Infrastruktur. Zum Beispiel, das erhöht den Druck auch auf Selenskyj. Auf der anderen Seite haben ballistische Raketen der Ukrainer den Flughafen von Milarovo bei Luhansk scharf getroffen, der wichtig ist für die russischen Angriffsflüge auf die Ukraine. Das heißt, die Russen stellen fest, erstens, die Ukraine haben noch ballistische Raketen. Zweitens, sie sind tief im Land drin, aber sie haben nicht das ganze Land. Sie haben zwar jetzt eine Verbindung geschaffen, aber nur einen schmalen Streifen zwischen Belarus und Kiew. Das heißt, die ganze Sache ist irgendwie ins Stocken gekommen. Und Sie müssen ja auch sehen, so langsam sickert auch in Russland durch, dass es hier nicht nur um diese zwei sogenannten Volksrepubliken geht, sondern offensichtlich dämmert den Russen jetzt immer mehr auch, hier geht es um einen völkerrechtswidrigen, vom internationalen Recht geächteten, absolut Outlaw-Angriff auf ein unschuldiges Land. Das ist jetzt mal die Ausgangssituation.
Die Führung durch eine Marionettenregierung zu ersetzen, das sagen Sie, ist das hauptpolitische Ziel. Das heißt im Umkehrschluss, er will nicht die gesamte Ukraine ja militärisch besetzen, übrigens, weil er das, sagen ja viele, auch nicht schaffen könnte mit den Mitteln, die er hat.
Naja, also zunächst einmal, ob das jetzt überhaupt noch das erste Thema ist mit der Marionettenregierung, das steht mal in Frage. Aber in Frage steht auch, ob er sie nicht wirklich de facto natürlich militärisch so kontrollieren will, dass diese Marionettenregierung wirklich nur noch ein Ausführungsgehilfe ist. Mal ganz abgesehen davon, was er angekündigt hat mit seiner Entnazifizierung, lässt auf schlimmste Okkupationsverhältnisse schließen. Also da wäre ich mal ein bisschen vorsichtig. Die Frage ist aber jetzt, ob das überhaupt gerade noch eine Option ist. Und Selenskyj hat ja heute sehr geschickt gesagt, ja, über Neutralität, man kann mal reden. Und dann hat der Lavrov gesagt, nee, also Selenskyj, dich erkennen wir nicht an. Dann sagt der Peskow, doch, den erkennen wir vielleicht doch an. Und jetzt haben wir irgendwelche Konsultationen, wo Selenskyj jetzt nochmal einen interessanten Schachzug gemacht hat. Er hat gesagt, okay, wenn Warschau nicht in Frage kommt, weil Minsk kommt schon mal gar nicht in Frage, dann machen wir doch Israel. Weil die Israelis, die können ja noch mit den Russen. Und mit den Israelis werdet ihr kaum mit uns über Genozide der Ukraine an Russen reden können. Also Selenskyj kauft sich jetzt erst einmal Zeit. Er muss jetzt diese ganz schwierige militärische Lage abwägen, weil er muss natürlich wissen, die Russen sind jetzt in einer militärischen Logik. Das heißt, die können auch verhandeln und schießen. Das haben wir 2014 bei Debaltseve gesehen. Und insofern ist das jetzt eine ganz schwierige Phase, wo man erst mal gucken muss, was kommt denn jetzt von Moskau? Also was bieten die jetzt an? Und was kann es für Garantien geben, wenn Selenskyj sich auf Verhandlungen einlässt, zum Beispiel erstmal über einen Waffenstillstand, wer soll den kontrollieren? Wir haben jetzt einfach zu oft erfahren, dass Putin Waffenstillstände in Schlüsselpunkten des Konflikts genutzt hat, um seinen Boden endgültig zu sichern.
Sie haben gerade das Wort Neutralität auch in den Mund genommen. Ist das sozusagen in der Logik, wie Sie es gerade geschildert haben, Zeit zu gewinnen oder gibt es auch Druck von außen? Bei Macron gab es die ein oder andere Äußerung, die man möglicherweise auch als Druck in Richtung Selenskyj hätte interpretieren können. Wie sehen Sie das?
Ja, und ich denke mal, dass von Macron mit der sogenannten Finalisierung, das war jetzt nicht gerade glücklich, weil Das Modell Finnland, das strebt zumindest Putin nicht an. Finnland ist ein Staat mit einer sehr starken Armee. Mit der wird sich sogar Putin nicht einfach so anlegen, selbst wenn die nicht in der NATO sind. Und insofern ist natürlich die Frage, was bedeutet eigentlich Neutralität? Also eins ist Selenskyj sicherlich auch klar, ein Diktat wird er nicht annehmen können. Ein Diktat würde weder die ukrainische Bevölkerung, von deren großen Teile offensichtlich gewillt sind, das Land zu verteidigen. Anders ist gar nicht zu erklären, wie diese Armee, die sich nur in kürzester Zeit aufbauen musste, russische Eliteneinheiten zurückgeschlagen hat. Und auf der anderen Seite muss er halt gucken, kann da irgendwas rausspringen? Also eine Neutralität, in der die Ukraine dann sozusagen völlig nackt ist und, wie Putin das ja mal gesagt hat, entmilitarisiert sein soll, das wäre etwas, was kaum annehmbar ist. Insofern, wir sind jetzt an so einem Moment, wir müssen jetzt schauen, wie geht die Nacht weiter. Wenn weiter beschossen wird, dann würde das bedeuten, dass Putin das eigentlich auch gar nicht bezweckt, also eine wirkliche Verhandlung. Vielleicht wird sich aber auch was anderes tun. Das sind jetzt Abwägungsprozesse. Was aber interessant ist, offensichtlich hat Russland unkalkulierte Schwierigkeiten. Und wir sehen ja auch bei Soldaten, die sprechen, die sind völlig baff, dass sie kämpfen mussten. Also damit haben die irgendwie nicht gerechnet, dass das eben nicht einfach mal so schnell durchgeht von Belarus nach Kiew.
Kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Viele sagen ja, das, was wir da im Moment beobachten, ist das Ende der regelbasierten Ordnung im Nachkriegs-Europa. Ich könnte jetzt sagen, die Ostverträge, OSZE, KSZE und was man alles noch da hinzufügen könnte. Das ist ja fast eine apokalyptische Vorstellung. Sehen Sie das auch so?
Nein, das sehe ich erstmal nicht so, sondern es gibt einen, der diese Ordnung zerstören will. Das ist jetzt erstmal der Befund. Und wir können ja auch nicht sagen, wenn ein Verbrecher irgendwo einbricht und Leute umbringt, dann sagen wir auch, die Gesetze, die es dagegen gibt, die sind jetzt obsolet. Nein, jetzt muss man überlegen, wie man auch den Druck hochhalten kann, um wieder in eine aktive Verhandlungsposition zu kommen und dann mittel- bis langfristig diese Ordnung, die ja nicht schlecht war, wieder aufrechtzuerhalten in ihren Kernelementen und zu modernisieren. Und da bin ich eben auch wieder bei diesen Sachen der Sicherheit, Rüstungskontrolle. Das nützt Russland, das nützt uns allen, aber das ist noch ein langer Weg.
Nur jetzt aber übrigens, zu sagen, Entschuldigung, ja, auf beiden Seiten dann.
Ja, natürlich auf beiden Seiten. Nur auch da muss ich nochmal sagen, es gibt natürlich keine Bedrohung von Russland unmittelbar. Die NATO ist nicht strukturell angriffsfähig. Das ist ja alles Quatsch. Ich meine, das, was Putin ja wirklich fürchtet, das ist doch die Entstehung von demokratischen Staaten in seinem von ihm perzipierten Hinterhof, wo er dann fürchtet, in seiner pathologischen Angst die Alleinherrschaft zu verlieren, dass die Russen auf dumme Gedanken kommen. Ich meine, das ist doch das, was hinten dran steht. Nicht umsonst wird ja etwas leider übersehen in den Vorschlägen vom Dezember. Da fängt es nämlich in der Einleitung damit an, dass die NATO schön nichts mit Regime-Change und sowas machen sollte und dass man sich auch nicht mehr mit Menschenrechten, also unteilbare Sicherheit heißt ja auch, dass wir die Menschenrechte achten und genau das ist Putin ein Dorn im Auge.